drin. Wie es gemütlich schwimmt und doch nie untergeht. Sogleich die Suppe unserer Welt, in der so viele Löffel rühren. Erst wenn der Topf vom Feuer fällt, werden wir auch Ruhe spüren. Und manchmal träume ich von dem Fettauge der Welt. Ich ließ mich auf den Wellen treiben, so wie es mir gefällt. Doch Gott, der steht mir auf Diät, und darum werden Fettaugen verschmäht. Da in dem Kochtopf drin, wie es gefährlich zischt und durcheinander quirlt. Sogleich die Suppe uns verwelkt, in der so viele Löffel rühren. Erst wenn der vom Feuer fällt, werden wir auch Ruhe spüren. Und manchmal träume ich von dem Fettauge der Welt. Ich ließ mich auf den Wellen treiben, so wie es mir gefällt. Doch Gott, der steht mir auf Diät, und darum werden Fettaugen verschmäht.
Liebe Freunde, ein Diktator bekommt Staatsbesuch. Er führt den Besuch durch seinen Palast und zeigt dem stolz die vielen Geschenke, die ihm seine Untertanen gemacht haben. Ganze Säle voll kostbarer Geschenke, was sie da gebastelt und gespendet haben. Der Besucher ist tief beeindruckt. Das haben die dir alles geschenkt, sagt er. Die müssen dich aber lieb haben. Ja, sagt der Diktator, die müssen mich lieb haben. Einer, den seine Untertanen gar nicht geliebt haben, das war der König Herodes. Nicht der, der zur Zeit von Jesus gelebt hat, sondern ich meine den, der vom Jahr 41 bis 44 regierte. Zu dieser Zeit war Palästina auch noch unter römischer Besatzungsherrschaft. Und weil Herodes mit der römischen Besatzungsherrschaft unter einer Decke steckte, da war er bei der jüdischen Bevölkerung unbeliebt. Der hing also zwischen zwei Stühlen. Nach oben war er abhängig, nach unten hat er keine Anhänger. Das ist natürlich schwer, wenn man ein Volk regieren muss, bei dem man unbeliebt ist. Da muss man dann irgendwie versuchen, sich beliebt zu machen. Und da hat es nun im Laufe der Geschichte die verschiedensten Methoden gegeben. Die Methode der Römer war zum Beispiel Panem et Circenses, das heißt auf Deutsch Brot und Zirkusspiele. Das heißt, um sich die Gunst des Volkes zu verschaffen, da muss man ihm genug zu essen verschaffen. Man muss der Masse das Maul mit materiellen Gütern stopfen, dann hält sie schon die Schnauze. Denn wem der Bauch voll ist, dem gehen nur selten die Augen auf. Und wer gut gegessen hat, der macht höchstens einen Rülpser. Wer gut gegessen hat, macht höchstens einen Rülpser, aber keine Revolution. Da aber der Mensch nun nicht nur aus Bauch besteht, sondern auch aus einem Kopf, also ein sogenanntes geistiges Wesen ist, da muss man für diesen Geist ja auch noch was tun. Natürlich immer hübsch in Maßen, allzu viel ist ungesund. Wenn die Leute anfangen nachzudenken über manche Lehren, zum Beispiel über manche leeren Geschäfte, da kommt ja auch auf ganz verkehrte Gedanken. Es gibt ja jetzt schon welche, die verwechseln immer die Fleischerläden mit Fliesenläden. Um den Menschen vom Nachdenken abzuhalten, da muss man ihn unterhalten. Und je mehr Unterhaltung einer bietet, umso beliebter ist er. Der König Herodes, der hatte, um sich bei seinem Volk beliebt zu machen, eine etwas grobe Methode für solche Feinheiten wie Volksbelustigung. Da hatte dieser orientalische Diktator überhaupt kein Geschick. Das war dem außerdem zu teuer, dafür ließ er kein Geld fließen. Seine Methode war billiger, aber wirkungskräftiger. Der ließ Blut fließen. Das war die Methode, die war Familientradition, hatte schon sein Großvater angewandt. Der Großvater, das war der König Herodes gewesen, der den Kindermord von Bethlehem auf dem Gewissen hatte. Der hatte alle Jungs bis zum Alter von 2 Jahren in der Gegend von Bethlehem abschlachten lassen, um ein Kind namens Jesus zu erwischen. Nun hätte Herodes, der Enkel, aus der Geschichte lernen können, dass gegen diesen Jesus mit Mord nicht anzukommen ist. Damals war es ein Engel, der Maria und Josef gesagt hat, flieht nach Ägypten, und so wurde das Jesuskind gerettet. Und später, als sie es endlich geschafft hatten, als sie diesen Jesus mundtot gemacht hatten, als sie ihn gekreuzigt hatten, als sie ihn begraben hatten, als sie auf sein Grab noch einen großen Stein gelegt hatten und ein Wachkommando davor gesetzt und versiegelt, da war es wieder ein Engel, der kam und der den Stein vom Grab wegwälzte. Und der zu den trauernden Frauen sagte, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Der ist nicht hier, er ist auferstanden. Man kann den Auferstandenen nicht irgendwo einsperren. Den kann man nicht nochmal totschlagen. Er lebt. Und nun kommt also Herodes und das, was vor ihm und nach ihm keiner geschafft hat, das will er. Er will die verhassten Christen aus der Welt schaffen. Herodes war nicht der Einzige, der bei den Juden unbeliebt war. Unbeliebt waren auch die Christen. Wenn ich die, so kombinierte Herodes, wenn ich die zusammenstauche und unter Druck setze, da werde ich das jüdische Volk beeindrucken. Und als er zu Ostern 44 nach Jerusalem kam, da ließ er gleich zum Frühstück erstmal ein paar Christen verhaften. Unter ihnen den Jakobus, den Leiter der Gemeinde. Und den Jakobus, den ließ er ohne Verhör, ohne irgendeinen Grund, ohne eine Verhandlung mit dem Schwert töten. Jakobus war der erste Märtyrer der Kirche, den eine weltliche Obrigkeit wegen seines Glaubens getötet hat. Das fällt auf, dass dieser Märtyrertod hier in der Bibel, in der Apostelgeschichte 12, nur so ganz nebenbei erwähnt wird. Die Bibel ist kein Buch der heiligen Verehrung, sondern die Bibel ist das Buch der großen Taten Gottes, und von denen will ich euch gleich noch mehr erzählen. Also als der Herodes den Jakobus geköpft hat, da klatschen die Juden Beifall, und das schmeckt natürlich dem Herodes. Es wächst sein Appetit nach mehr Blut. Er lässt als Nächsten den Petrus verhaften. Man sieht, die Aktion des Herodes bekommt allmählich Methode. Sein Ziel ist es, die Christen zu beseitigen, aber er will kein Massenmartyrium schaffen. Er will nur die Anführer der Christen ausschalten. Alle Verfolger der Christen, die ein bisschen klug gewesen sind und ein bisschen was von Psychologie verstanden haben, die haben sorgfältig vermieden, Märtyrer in großen Mengen zu schaffen. Der Tod von ein paar Rädelsführern als abschreckendes Beispiel, das ist eine delikate Sache. Aber Massenhinrichtungen, die berühren die Volksseele etwas unangenehm. Der Herodes ist schlau, das heißt, er bildet sich ein, schlau zu sein. Wenn er bloß die führenden Männer der Gemeinde abserviert. Er rechnet damit, dass die Gemeinde auseinanderfällt, wenn die Führungsspitze fehlt. Aber er hat wie alle Verfolger der Kirche eins übersehen. Die Führung der Kirche, die liegt nicht in der Hand von ein paar Aposteln und von ein paar Bischöfen oder ein paar Pfarrern, sondern die liegt in der Hand des auferstandenen Christus. Und die Kirche lebt nicht davon, dass in ihrer Mitte ein paar führende Männer leben, sondern sie lebt davon, dass in ihrer Mitte das Wort Gottes lebt. Und daran ist bisher jede Christenverfolgung gescheitert. Auch wenn man es noch so gescheit anfangen wollte. Und auch für Herodes ist hier der Punkt gekommen, wo seine Macht zu Ende ist. Denn alles, was der Mann tut, das trägt nur dazu bei, dass es am Ende des Kapitels im letzten Satz heißen kann, und das Wort des Herrn wuchs und mehrte sich. Der Herodes lässt also den Petrus verhaften und im Gefängnis scharf bewachen. Am nächsten Morgen ist mit seiner Hinrichtung zu rechnen. Nun kommt es aber in dieser Nacht zu einigen höchst unwahrscheinlichen Ereignissen. Das geht schon damit los, dass der Petrus schläft. Das kommt uns ja schon unwahrscheinlich vor, dass einer in einer solchen Situation, in einer solchen Nacht ruhig schläft. Aber so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Heute ist der Tag der Opfer des Faschismus. Und wir denken heute besonders an die, die wegen ihres Glaubens in der Nazizeit gequält wurden oder ihr Leben verloren haben. Im Jahr 1944, also genau 1900 Jahre, nachdem der Petrus im Knast gesessen hat, da saß ein anderer führender Mann der Kirche im Gefängnis. Das war der Bischof Hans Lilje. Und er hat später ein Buch geschrieben über die Gestapohaft. Und da hat er beschrieben, dass er trotz der Aufregung, der Angst, des Lärms, des Geschreis, trotz der harten Pritsche, trotz der grellen Lampe, die die ganze Nacht in der Zelle brennt, geschlafen hat wie ein Kind. So wie der Petrus, der schläft wie ein kleines Kind, und wie es bei dem weitergeht, das lese ich euch jetzt vor aus der Apostelgeschichte Kapitel 12, ab Vers 6. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Wachsoldaten. Er war mit zwei Ketten gefesselt. Vor der Tür der Zelle waren weitere Posten aufgestellt. Plötzlich stand ein Engel des Herrn in der Zelle. Der Glanz, der von ihm ausging, erhellte den Raum. Der Engel rüttelte Petrus wach und sprach: Schnell, steh auf! Im gleichen Augenblick fielen Petrus die Ketten von den Händen. Der Engel drängte: Zieh dich an und binde dir die Sandalen fest. Petrus tat es, und der Engel sagte weiter: Nimm den Mantel und komm mit. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass das alles Wirklichkeit war, sondern meinte zu träumen. Sie kamen an der ersten Wache vorbei, ebenso an der zweiten, und standen schließlich vor dem eisernen Tor, das in die Stadt führt. Das Tor ging von selbst auf, und sie traten hinaus. Sie eilten eine Straße entlang, dann war der Engel plötzlich verschwunden. Als Petrus zu sich kam, sagte er: Der Herr hat mir tatsächlich einen Engel geschickt, um mich vor Herodes zu retten und vor dem zu bewahren, was die Juden mir zufügen wollten. Soweit die Geschichte aus der Apostelgeschichte 12. Und man muss ja sagen, es ist ja wirklich eine sehr verwunderliche Geschichte. Zumal, wenn man bedenkt, dass nächst dem Wort Gottes Gefängnismauern das stabilste sind, was es hier auf dieser Welt gibt. Aber da nicht mal der Petrus selber erklären kann, wie er da rausgekommen ist und wie das passiert ist, da brauche ich mir hier keinen abzubrechen mit irgendwelchen Erklärungsversuchen. Gott allein weiß, welchen Engel er damals zu dieser Rettungsaktion benutzt hat. Fakt ist jedenfalls, dass der Petrus unter Herodes verhaftet war und dass er dann noch jahrelang draußen rumgelaufen ist und gepredigt hat. Und dazwischen, da liegt die Befreiung. Die hat der Petrus selber erlebt wie einen Traum. Genauso wie es die Bibel schon hunderte Jahre vorher angekündigt hat im Psalm 126. Da heißt es im Vers 1, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Als der Petrus zur Besinnung kommt, da steht er also mitten in der Nacht, mitten auf der Straße. Und ab jetzt schaltet er ganz klar. Er hat nur einen Gedanken, ich muss jetzt zu den anderen. Denn das weiß er genau, die anderen, seine Freunde, die pennen jetzt nicht, obwohl es mitten in der Nacht ist. Sondern die tun was, die sitzen zusammen und tun das Einzige, was Christen in dieser Situation tun können, die beten. Ich möchte dich fragen, ob du Menschen hast, die für dich beten. Hast du einen, der für dich betet, wenn du in der Klemme sitzt? Kannst du dich darauf verlassen, dass an dem Tag, wo du abgehst, in den Knast oder ins Krankenhaus oder ins Sterbezimmer, dass du jemanden hast, der für dich betet? Wenn du niemanden auf der Welt weißt, der für dich betet, da hast du bis jetzt nur die falschen Freunde gehabt. Und ich kann dir nur raten, verschaff dir Menschen, die für dich beten, die deinen Namen jeden Tag vor den Thron Gottes bringen. Das ist wichtig. Das ist lebenswichtig. Für den Petrus war das überlebenswichtig. Der verdankt seine Freiheit dem Gebet seiner Kumpels. Die haben den frei gebetet. Wir werden erst in der Ewigkeit sehen, wie viele Menschen ihre Freiheit und wie viele Völker dem Gebet verdanken. Oder wie viele zumindest durch die Gefängniszeit, durch das Gebet hindurchgetragen worden sind. Also wir sind noch nicht in der Ewigkeit, aber vorhin, da kam einer zu mir nach der Predigt und sagt, ich habe mal ein paar Jahre im Knast gesessen. Und ich habe das gemerkt, wie Menschen für mich gebetet haben. Und übrigens hat er mir gesagt, ich wusste damals nur ein Bibelwort und an dem habe ich mich festgehalten. Kennst du irgendein Wort aus der Bibel auswendig, das du weißt, woran du dich festhalten kannst, dass du dir hersagen kannst? Nimm deine Bibel und lern irgendein paar Verse auswendig, mit denen du mal wirklich leben kannst, wenn es darauf ankommt. Na, das nur nebenbei. Der Petrus jedenfalls, der verdankt seine Freiheit dem Gebet seiner Freunde. Das Gebet hat eine ganz gewaltige Macht. Schon das Gebet eines einzelnen Menschen ist wirkungskräftig. Und das Gebet von vielen, die sich zusammentun, das ist noch kräftiger. Wir können mit unserem Gebet auf Gott einwirken. Wir haben es doch nicht mit einem eiskalten Schicksalsablauf zu tun. Wir haben es mit Gott, unserem Vater, zu tun, der auf uns hört, der auf uns eingeht. Der freut sich, wenn wir ihn um etwas bitten. Ich bin der Vater von 3 Kindern und ich habe mich immer gefreut, als die klein waren, wenn die reinkamen ins Zimmer und haben mich um irgendwas gebeten. Papa, kann ich mal deine Luftpumpe kriechen? Naja, warum nicht? Mal angenommen, die Tür zu meinem Zimmer knallt auf und alle 3 kommen gleichzeitig reingerammelt und wollen irgendwas von mir. Da sind die Chancen noch größer. Seht ihr, das ist Gebetsgemeinschaft, da sind die Chancen größer. Gebetsgemeinschaft heißt, dass die Kinder Gottes sich zusammentun und bei Gott zur Türe reinrammeln und ihm ihre Wünsche vortragen. Und das machen die Freunde des Petrus. Von dem Moment seiner Verhaftung an, da beten die rund um die Uhr Tag und Nacht. Und gegen den Staatschef, der unschuldige Bürger ohne Verhör und Gerichtsurteil einfach köpfen lässt, und gegen seine Gefängnismauern und gegen seine Wachsoldaten, da setzen die eine einzige Macht, das gemeinsame Gebet. Und sie bitten Jesus, wir bitten dich für unseren Bruder Petrus, befreie ihn aus den Händen des Herodes. Wie die so beten, da klopft es plötzlich draußen an die Türe. Die lassen sich in der Gebetsgemeinschaft gar nicht stören, da könnte ja jeder kommen, und beten feste weiter. Und bloß eine Sklavin, die war ein bisschen neugierig, es war ja ein Mädchen, die hatte den schönen Namen Röslein, hieß die. Die geht zur Türe, um zu horchen, wer da draußen ist. Und als die Stimme des Petrus erkennt, da ist die so verdattert, dass die Hauptsache vergisst, nämlich aufzumachen. Und sie rennt zurück und platzt in die Gebetsgemeinschaft rein und sagt, Leute, Feierabend, könnt Schluss machen mit Beten, der Peter steht draußen. Worauf die gesamte christliche Gemeinde im Chor antwortet, du spinnst ja. Das muss man sich mal vorstellen. Da beten welche eine Nacht lang um die Befreiung eines Todeskandidaten. Und als es an der Türe klopft, als der Befreite vor der Tür steht, als die Gebetserhörung leibhaftig da ist, Da finden die das unwahrscheinlich. Als ich an dieser Predigt arbeitete, da habe ich Folgendes erlebt. Da kommt eine junge Frau, die hatte Schmerzen, war zum Arzt gegangen. Der hat die untersucht und stellt die Diagnose, muss sofort operiert werden, jede Stunde Zeitverlust ist gefährlich, Krebsverdacht. Nun wird ja selbst in einer Großstadt am Freitagabend nicht mehr operiert, da muss man eben bis Montag warten. Und da haben wir natürlich bis zum Montag alle wie irre gebetet um Gesundheit. Am Montag geht die Frau aber erst nochmal zu einem anderen Arzt, der untersucht die und sagt, ich weiß gar nicht, was sie haben nichts. Es ist nichts. Kein Krebsverdacht. Und jetzt kommt der springende Punkt. Statt vor Freude in die Luft zu springen, statt sich über die Gebetserhörung zu freuen, da fängt die Frau an zu zweifeln. Die kann es nicht fassen, die hält es für unwahrscheinlich, sie kann es nicht glauben. Genau wie die damals nicht glaubten, dass ihre Gebetserhörung bereits vor der Türe steht. Statt das zu glauben, was heißt zu glauben, statt rauszugehen, ihre Gebetserhörung in Empfang zu nehmen, da fangen die an zu überlegen, ob sowas möglich ist. Die können sich das nicht erklären und deswegen erklären sie lieber die Sklavin Röslein, die einzige, die die Realität wirklich richtig sieht, die erklären sie für verrückt. Röslein, 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 rot, du spinnst, der Petrus ist längst tot. Und als das Röslein fest und steif darauf besteht, dass der Petrus draußen vor der Türe steht, da sagen die, ach, das ist sein Doppelgänger oder es ist ein Totengespenst, was uns seinen Tod anzeigen will. Inzwischen klopft und klopft der Petrus ruhig und geduldig draußen an der Türe weiter, bis die da drinnen aufhören zu diskutieren, wer hier der Verrückte ist und was möglich ist und was nicht möglich ist, bis die endlich die Türe aufmachen und sehen, was möglich ist. Und da sehen sie den Petrus stehen. Hallo, Leute, sagt er. Und bevor die in ein Freudengeschrei ausbrechen können, da macht er gleich, pst, die Nachbarn sollen nichts hören, sprecht weise, der Feind hört mit. Und er informiert kurz die Gemeinde. Und er taucht dann anschließend sofort unter, damit er nicht mehr erwischt werden kann. Am nächsten Tag gibt es natürlich eine große Aufregung im Knast und im Palast. Der Häftling ist spurlos verschwunden. Der Herodes, der lässt sofort die Wachmannschaften einbuchten. Jetzt lernen die das auch mal von innen kennen, wo sie vorher davor gestanden haben. Und der selber, der verlässt fluchtartig in der großen Staubwolke Jerusalem. Der Schluss des Kapitels ist schnell erzählt. Dem Herodes gelingt es, einen Wirtschaftskrieg zu beenden, also dem Volk wieder Brot zu verschaffen. Und nach dem Motto Brot und Zirkusspiel lässt er in einer Großveranstaltung sich von den Massen beklatschen und als Gott verehren. Die rufen, das ist die Stimme Gottes, nachdem er eine Rede gehalten hat. Nun hatte ich euch ja gleich am Anfang gesagt, dass solche Zirkusspiele nichts für Herodes gewesen sind. Und tatsächlich bekommt ihm der ganze Zirkus seines Personenkultes schlecht. Ihn trifft auf der Stelle der Schlag oder sowas, er stirbt und muss husch husch zu den Würmern. Und dann kommt der wichtigste Satz aus dem ganzen Kapitel 12, der das eigentliche Wunder beschreibt. Ich habe ihn euch schon vorgelesen. Vers 24, und das Wort des Herrn wuchs und mehrte sich. So aussichtslos die Situation oft für die verfolgte Kirche gewesen ist, Gott hat immer eine Möglichkeit gefunden, um seine Kirche am Leben zu erhalten. Und so aussichtsreich oft die Situation gewesen ist für die Verfolger der Kirche, das ist ihnen noch nie gelungen, die Kirche zu erledigen. Und überall, wo es christliche Märtyrer gegeben hat, und das waren bis zum heutigen Tag Millionen Christen, überall dort war das Blut der Märtyrer der Same der Kirche. Nehmen wir zum Beispiel mal China. In China, da gab es vor der Kulturrevolution 1 Million Christen. Während der Kulturrevolution, da wurden die Christen verfolgt, die Kirchen geschlossen, die Kirche verboten, die Organisation aufgelöst. Es gab keine Kirche mehr. Kein Mensch durfte im Haus eine Bibel besitzen und so weiter und so fort. Und die ganze Welt hat gedacht, in China ist die Kirche erledigt. Na und, was ist jetzt, nachdem der Spuk vorbei ist? Da stellt sich heraus, dass es in China 4 bis 6 Millionen Christen gibt. Also trotz der Verfolgung oder vielleicht wegen der Verfolgung hat sich die Kirche nicht etwa vermindert. Sie hat sich auch nicht nur verdoppelt, sie hat sich ver4, ver5, ver6-facht. Wie Gott das macht, solche Wunder vor unseren Augen, dass sein Wort sich vermehrt, wie der das macht, dass die Kirche wächst. Und wie er macht, dass sie lebt, das kann ich nicht erklären. Er macht es jedes Mal anders. Er macht es in dem einen Fall so, dass er einen sterben lässt, wie den Jakobus, und dass dadurch die Kirche wächst. Und in dem anderen Fall macht er das so, dass er einen befreit, wie den Petrus, und dass dadurch die Kirche wächst. In dem einen Fall erhört Gott die Gebete noch schneller, als die Beter es glauben und fassen können. In dem anderen Fall erhört er die Gebete nicht. Denn ich nehme an, dass die Gemeinde für den Jakobus vorher ja auch gebetet hat. Könnt ihr euch vorstellen, was das für die erste Christengemeinde für ein Schock gewesen ist, als Jakobus geköpft wurde? Die hatten doch auch um sein Leben gebetet und müssen die Erfahrung machen, dass offenbar Gott etwas zulässt, was sie nicht begreifen können. Und die hätten ja jetzt resignieren können, die hätten ja sagen können, also hat es keinen Zweck, zu Gott zu beten. Offenbar ist Gott machtlos gegen den Herodes. Und wenn jetzt der Petrus im Knast ist, da brauchen wir gar nicht erst anfangen, für den zu beten. Genauso haben sie nicht gedacht. Die Gemeinde wird nicht kopflos, nachdem der Jakobus geköpft worden ist. Sondern gerade nachdem Jakobus getötet worden ist, trotz der heißen Gebete der Christen, da setzen sich ein paar Nächte später die Christen wieder zusammen und beten für den Petrus und seine Befreiung. Und da machen sie die Erfahrung, dass Gott kein Automat ist, der in jedem Falle immer gleich reagiert. Sondern dem einen öffnet Gott die Gefängnistür und lässt ihn in die Freiheit, und den anderen überlässt er dem Henker. Die einen lässt er frei, die anderen lässt er Opfer des Faschismus werden. Den Bischof Hans Lilje hat er die Gestapohaft überleben lassen, den Pfarrer Schneider ließ er im KZ Buchenwald sterben. Keinem der Märtyrer zwischen 1933 und 1945 ist an der Wiege gesungen worden, dass sie mal ihr Leben aufs Spiel setzen müssten, dass mal geprüft würde vor Gott und der Welt, wie viel Gott ihnen wert ist. Die meisten von denen haben ja eine bürgerliche Jugend gehabt. Die hatten eine behütete Jugend, so wie ihr auch. Von denen hat keiner geahnt, dass er mal sein Leben für Gott lassen muss. Die wuchsen ja in einem zivilisierten Kulturstaat auf und wussten nicht, dass ein paar Jahre später die organisierte Barbarei ausbrechen würde. Keiner von denen hat gewusst, dass er Märtyrer wird. Keiner von denen hat sich vorgenommen, ein Märtyrer zu werden. Und keiner von uns wird einen solchen Gedanken haben. Aber rechnen muss jeder damit, dass er von Gott so geführt wird. Es gehört zum Wesen der Kirche, dass sie auf Widerstand stößt und dass sie Druck und Verfolgung leidet. Die Christen wollen diesen Konflikt nicht. Es steht in der Bibel im Römerbrief Kapitel 12, ist es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Nach diesem Grundsatz hat auch die erste Gemeinde in Jerusalem gelebt. Die haben dem Herodes nichts getan und trotzdem hat Herodes die Gemeinde verfolgt. Wer zur Gemeinde von Jesus gehört, muss wissen, dass er mit Schwierigkeiten rechnen muss, bis hin zu Gefängnis und Tod. Das kann jeden treffen, dich genauso wie mich. Und Gott ist kein Automat, der jeden befreit. Du darfst nicht denken, dass Gott jeden aus jeder Klemme befreien muss. Es steht in diesem Kapitel nur, dass er es kann. Und zwar auch dann, wenn wir nicht weiter wissen. Wenn einer weiß, dass er Krebs hat und die Ärzte ihn schon längst aufgegeben haben, dann sind bei Gott immer noch alle Möglichkeiten drin. Es steht in der Bibel, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn du in irgendeiner fatalen Situation nicht mehr mit Gott rechnest, da bist du ein Fatalist, aber kein Christ. Du kannst immer mit Gottes Überraschung rechnen. Allein unsere heutige Geschichte, Kapitel 12, 1. Apostelgeschichte, enthält drei Doppelüberraschungen. Erstens eine Tür, von der man dachte, sie bliebe geschlossen, die Gefängnistüre, die ging auf. Und eine Tür, von der man dachte, sie wäre geschlossen und müsste sich auftun, nämlich die Tür im Haus der Gemeinde, die blieb lange zu. Zweitens ein Mann, von dem man dachte, er wäre munter in der Nacht. Petrus in der Zelle, der schlief wie ein Kind. Und die Männer, von denen man dachte, sie würden pennen, nämlich die Christengemeinde, die waren munter. Und drittens der Mann, von dem man dachte, sein Leben sei zu Ende. Petrus in der Zelle, der hat ein langes Leben vor sich. Und der Mann, von dem alle dachten, der hat ein langes Leben vor sich, der König Herodes, der muss sterben. Gott handelt oft anders, als wir denken. Aber er handelt. Und Gott steht zu seinem Versprechen, was er uns schwarz auf weiß gegeben hat, dass die Pforten der Hölle die Kirche nicht überwältigen können. Die Kirche ist nie verloren, wenn sie von ihren Gegnern bedrängt wird. Die ist erst dann verloren, wenn sie ihren Gegner für stärker hält als Gott. Von außen kann die Kirche jedenfalls niemals zerstört werden. Solange es in ihr den Glauben an das Wort Gottes gibt. Das Wort Gottes, das hat eine ganz seltsame Eigenschaft, die ist in tausenden von Fällen in der Geschichte geprüft worden. Das Wort Gottes hat eine ganz seltsame Eigenschaft, je mehr man es unter Druck setzt, umso mehr breitet es sich aus. Vers 24. Und das Wort des Herrn breitete sich aus und wuchs immer mehr.
Sie hauen auf mich ein, bis ich den Halt verliere, doch ich stehe wieder auf. Ich werde abgeschossen, fliege vor die Tür, doch ich steh wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Was uns bedrückt, das ist die eigene Bitterkeit. Doch wir stehen wieder auf. Uns macht verrückt die Angst in dieser großen Zeit, doch wir stehen wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Die Umgefallenen, die Stummen bitten wir, kommt doch stets wieder auf. Gebt euch nicht selber auf, noch brauchen wir euch hier.
kommt doch stets wieder auf. Nacht, Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nacht, Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Sie legen uns aufs Kreuz, es geht mit uns bergab, doch wir stehen wieder auf. Sie legen uns am Schluss als Tote in ein Grab, doch wir stehen wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht.